Dieser Podcast von der WAZ und Radio Bochum wird gesponsert von den Stadtwerken Bochum.
Bisher sind mehr Spieler gekommen, als gegangen sind in der Wintertransferperiode beim VfL, haben auch schon gespielt in Belek, darüber sprechen wir, aber auch darüber, was an den Gerüchten dran ist an den Abgängen, zum Beispiel bei Paslak und Sissoko.
Inside VfL, der Stadtwerke Bochum Talk von der WAZ und Radio Bochum.
Hallo, liebe VfL-Fans. Ihr seht, wir sind wieder da, beziehungsweise Ralf Ritter ist wieder zurück aus Belek. Hallo.
Ja, hallo Annalena, hallo Stefan. Hallo, liebe VfL- und Fußballfans. Ich freue mich, wieder hier zu sein, auch wenn es ein bisschen schattiger ist hier.
Ein bisschen schattiger. Stefan Döring ist auch wieder dabei. Hallo.
Genau, Grüße in die Runde. Ich muss sagen, hier ist ein bisschen wärmer. Ich war nämlich Skifahren, da waren minus 20. Es ist so minus 2 fast warm.
Ich war die ganze Zeit hier, was soll ich sagen? Mein Name ist Annalena Fehltke von Radio Bochum. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Es gibt vor Rückrundenstart noch ein bisschen was zu besprechen. Vielleicht fangen wir nochmal an, ganz kurz, wie war Belek? In ein paar Worten
gut. Der Trainer war zufrieden, die Mannschaft war zufrieden, der Simon Zoller als Leiter Performance Lizenz war zufrieden, ich war auch zufrieden. Wetter war gut, haben fast immer unter Sonne trainiert, auf jeden Fall immer im Trockenen. Selbst da hatten sie irgendwie Glück, immer wenn es mal geregnet hat am Donnerstagnachmittag. Und am Samstag nach dem Testspiel, dann war kein Programm bzw. Kraftraum angesagt. Also optimale Trainingsbedingungen, gutes Hotel, gutes Essen, Rasen in einem einwandfreien Zustand. Also sie konnten sehr gut trainieren. Ganz wichtig natürlich immer in der Vorbereitung, keiner hat sich verletzt. Fast alle konnten komplett durchziehen, von ein, zwei krankheitsbedingten Ausfällen mal abgesehen für einen Tag. Und Jeka und Rösch haben mal einen Tag gefehlt, aber halb so wild. Einzig Ibrahim Sissoko, der Stürmer Sissoko, ist abgereist mit einer Knöchelverletzung. Gibt's noch keine ganz genaue Diagnose. Uwe Rösler rechnet damit, dass er diese Woche wieder einsteigen kann, ist aber rein sportlich betrachtet nicht so wild, weil er spielt sowieso keine größere Rolle, weil Callum Marshall jetzt ja auch da ist.
Auch eine Personalie, die wir noch auf jeden Fall besprechen müssen. Vielleicht bleiben wir noch mal kurz in der Türkei bei diesem Testspiel am Samstag gegen Aachen. 2-1 ist es ausgegangen für den VfL. Vor allem musste Rösler ja einmal die Neuen sehen und die Chance haben. Die mussten ja auch die Chance bekommen zu spielen. Am Ende hat er, glaube ich, gesagt, grundsolide. So, das war so ein bisschen das Fazit, ne?
Ja, durchwachsen. Also zwei gute Phasen hat der VfL gehabt. Die erste Viertelstunde, verdiente Führung dann. Onyeka macht das 1-0 nach Pass von Wettchen. Dann komplett den Faden verloren, muss man sagen. Aber Aachen deutlich besser und hatte sich den Ausgleich mehr als verdient. Nach der Pause auch Aachen erstmal etwas besser im Spiel. Dann gab es 5 Wechsel in der 60. Minute. Starke Bank, Miyoshi kam rein, Strumpf kam rein. Callum Marshall war schon drin. Lenz kam rein, direkt präsent gewesen. Das hat den Unterschied gemacht. Da hat Bochum das Spiel dann wieder an sich gerissen. Und am Ende, ja, mit etwas Glück und viel Mühe 2-1 gewonnen. Aachen hätte sich durchaus einen Punkt verdient gehabt, beziehungsweise einen Unentschieden. Gibt ja keine Punkte im Testspiel. Miyoshi, ja, dreht richtig auf, aus meiner Sicht. Einer der Gewinner der Vorbereitung ist, sagt er auch selbst, bei 100% wieder. Kam rein, macht dann auch das Tor. Das ist ja ein Makel von ihm, der seinem Abschluss nicht gut genug ist. Ein wunderbarer Volleyschuss, gefühlvoll über alle Aachener hinweg ins Tor gehoben. Und ja, am Ende des Tages war Uwe Rösler vor allem dann auch mit den Erkenntnissen, was seine Startelf angeht, gegen Darmstadt und mit dem Ergebnis sehr zufrieden.
Jetzt ist ja, also die neuen, Callum Marshall ist einer davon, ein Stürmer geholt. Das war auch eine Frage von euch, die ihr uns gestellt habt. Wann kommt denn noch ein Stürmer? Ja, im Laufe des Trainingslagers und ist er noch nachgereist. Was sind denn da so die Erwartungen, Hoffnungen an ihn im Moment? Was ist er für ein Typ auch?
Ja, die Hoffnungen sind ganz klar, dass er endlich diese, man kann es im Bochum eigentlich nicht mehr hören, diese Mobile Striker, also diese flexible Stürmerposition in irgendeiner Art und Weise endlich ausfüllt, was Mathis Kliris ja nicht schafft, was sonst kein anderer Spieler in den letzten Monaten und ja wahrscheinlich sogar Jahren geschafft hat, wo der VfL Bochum es auch einfach nicht hingekriegt hat, so einen Spielertypen zu verpflichten. Das mit Marshall, das hatte sich ja schon rund um den Jahreswechsel mal angedeutet, dass da Interesse besteht. Das zeigt dann übrigens auch, mit Markus Brunschneider hatte man ja für als VfL Bochum jemanden geholt, der eben so ein bisschen über diese Datenschiene kommt, der sehr, sehr, sehr viel Expertise mitbringt in eben Bereichen, ja, die immer wichtiger werden im Fußball, im Scouting-Bereich. Und da ist Marshall offensichtlich ein Spieler, der da aufgeplöppt ist, weil er genau derjenige ist, der für das Umschaltspiel von Uwe Rösler vom VfL Bochum unfassbar wichtig werden kann. Er hat da seine Stärken, er ist laufstark, er ist aggressiv, und ja, ich kann mir schon vorstellen, auch, also Ralf hat ihn ja gesehen, und wir hatten natürlich im Vorfeld ein bisschen drüber gesprochen. Und es hörte sich schon so an, als wenn das jemand sein kann, der in der Rückrunde durchaus für Gefahr sorgen kann und für, ja, Variationen im VfL-Spiel sorgen kann.
Ja, definitiv. Er ist der erste Nordire übrigens im Trikot des VfL Bochum in der langen Vereinsgeschichte. Markus Brunschneider hat ihn sicherlich auf dem Schirm gehabt, aber die anderen Verantwortlichen, insbesondere Cheftrainer Uwe Rösler selbst, haben sich natürlich auch nochmal intensiv mit ihm beschäftigt. Also es geht nicht nur über Daten, möchte ich nochmal betonen, beim VfL Bochum, sondern alles andere, was zum Scouting dazugehört, findet auch statt. Uwe Rösler hatte das erste Gespräch mit ihm per Zoom-Meeting, hat natürlich seine Connections spielen lassen auf der Insel, da hat er ja einen hervorragenden Ruf, wie man weiß. Sich ausgiebig informiert, auch über die Mentalität dieses Spielers. Und die hat er auch von der ersten Sekunde an gezeigt. Also ich will nicht zu viel loben, hinterher fällt er doch noch durch in der zweiten Liga, aber der erste Eindruck ist wirklich, hat mich sehr beeindruckt, kam am Mittwochabend war es, ne? Ja, am Mittwochabend kam er an, Donnerstagmorgen erste Einheit, der hat mit seinem starken linken Fuß getroffen, wie kein zweiter im VfL Bochum, wie ich lange nicht gesehen hat. Spötter sagen schon, endlich mal einer, der den Ball wenigstens aufs Tor bringt. Ja. Und in dem Fall waren die Bälle sogar alle drin. Also direkt guter Eindruck, ist sehr präsent. Wie gesagt, unheimlich starken linken Fuß. Sehr gut im Pressing, hat er dann auch im Testspiel, kam rein in der zweiten Halbzeit. Direkt gezeigt im Pressing, darauf setzt Rösler großen Wert, dass er da einen richtig guten Pressingspieler hat. Da haperte es zuletzt ja auch sehr in der Liga. Hat auch da richtig guten Eindruck gemacht, gibt Kommandos, der ist 21. Der VfL Bochum ist auf dem Platz weiterhin sehr, sehr leise. Es gibt wenige Typen, die den Mund aufmachen, wie Maxi Wittig ist einer von denen und dann hört es auch fast schon auf. Marshall sofort die Bälle gefordert, Kommandos gegeben, spielt in die Tiefe, ja, auf Englisch.
Muss er auch erstmal machen, als junger Typ.
Als neuer, junger, erste Mal von der Insel weg aus Großbritannien. Also wenn er das weiter so zeigt, was er jetzt in den ersten Tagen schon an Eindruck hinterlassen hat, dann kann sich der VfL Bochum da auf eine richtige Verstärkung freuen. Hätte fast sogar sein erstes Tor gemacht, der Torwart hält aber gut und lenkt den Ball noch an den Pfosten. Hebt er sich vielleicht auf für Darmstadt.
Kann er sicher, wollte gerade sagen. was können denn die anderen neuen Gesichter, da können wir noch nicht ganz von Transfers sprechen, also bei Mikkel Ragnarök schon, oder wie auch immer ausgesprochen wird, das Thema hatten wir letzte Woche auch.
Ja.
Aber bei Marcel Sobotka nicht. Den hast du ja auch im Testspiel gesehen.
Genau. Noch ist er nicht neu, noch ist er nur zur Probe. Ich könnte mir gut vorstellen, dass der VfL ihn unter Vertrag nimmt, weil, da kommen wir sicherlich gleich nochmal drauf, zu Ibrahima Sissoko, den VfL sicherlich verlassen wird. Sobotka konditionell absolut auf der Höhe, charakterlich top, laut Uwe Rösler, der ihn ja aus seiner Düsseldorfer Zeit kennt. Ich glaube, sonst wäre er auch nicht hier. Ein klarer Bonus, Rösler, Sobotka, die kennen sich, die verstehen sich. Rösler hält viel von ihm. Man sollte nicht erwarten, dass er ein 1:1-Ersatz ist für Ibrahima Sissoko. Ist ein ganz anderer Spielertyp. Wenn man die nebeneinander stellt, dann ist Sobotka ein schmächtiges Kerlchen dagegen. Ja. Es zeichnet ihn aus, sicherlich seine Passsicherheit, aber in Sachen Aggressivität, Zweikämpfe, hat er schon noch Makel gehabt, der hat auch ein halbes Jahr keinen Verein gehabt, ne? Und davor war er 2 Jahre überwiegend verletzt, das muss man berücksichtigen. Also wenn Bochum ihn holt, ich könnte es mir vorstellen, ist er sicherlich erst einmal ein Backup. Ja, muss man abwarten, ob es soweit kommt, aber wie gesagt, das Risiko ist überschaubar, er wird nicht so viel verdienen, nach einem halben Jahr ohne Club wird dann hier seine Chance nutzen wollen, wenn er sie denn kriegt. Und insofern wäre es für mich okay, wenn man ihn unter Vertrag nimmt.
Er ist ja auch ein Typ, der hier im Ruhrgebiet einfach verwurzelt ist, der, glaube ich, Er wurde bei Schalke ja ausgebildet, ist dementsprechend, glaube ich, auch ein Schalker Jung, wenn man das so sagen kann. Aber fühlt sich im Ruhrgebiet zu Hause, wollte, glaube ich, auch nie großartig weg aus dieser Region. Ich glaube, das weiteste war tatsächlich dann Düsseldorf.
Da hat er ja allerdings 10 Jahre gespielt.
Ja, ne? Ja, genau. Also, aber
Schalker dann, Jung im Trikot von Düsseldorf. Ja.
ist dann aber auch einfach ein Zeichen dafür, dass er auch die Region versteht, dass er, glaube ich, relativ gut weiß, was in Bochum gefordert wäre, um dann eben einen Vertrag zu erfüllen oder um die Leute mitzunehmen. Also von daher, das Risiko, wie du gesagt hast, ist überschaubar. Also wenn sich das jetzt mit Sissoko oder wenn das mit Sissoko über die Bühne geht, kann ich mir vorstellen, dass glaube heute Montag und Dienstag, morgen ist trainingsfrei, Mittwoch werden die wieder einsteigen. Dann ist am Wochenende das Darmstadt-Spiel. Ich könnte mir gut vorstellen, dass bis dahin ein Vertrag unterschrieben ist.
Also bleiben soll er auf jeden Fall, der Sobotka, ob mit Vertrag oder ohne, wird weiter mittrainieren. Und auch er übrigens noch im Nachklapp hatte durchaus müde Beine auch im Testspiel. Und das galt für sehr, sehr viele Bochumer, das muss man schon klar sagen. Uwe Rösler ließ da Gnade vor Recht gewähren. Sagte, das liegt an der hohen Belastung, die Jungs jetzt hatten. Die waren 10 Tage jetzt am Stück zusammen, hatten ja auch schon 4 Einheiten in Bochum. 10 Tage, insgesamt waren es, glaube ich, 12 Trainingseinheiten. Insofern müde Beine, Stück weit verständlich. Aachen hätte die allerdings auch haben müssen, wirkt ein bisschen frischer. Also Rösler ist aber optimistisch, dass zum Saisonstart dann alle topfit sind und bereit sind.
Rösler hat angesprochen, auf Sobotka ja auch kein Geheimnis draus gemacht, hat er ja wirklich so gesagt, es ist ja kein Geheimnis, dass es Gerüchte gibt um Sissoko und jetzt scheint es alles unter Dach und Fach. Wieder haben wir die Situation, dass ihr möglicherweise mehr wisst, wenn ihr das jetzt seht, als wir. Wir nehmen das Montagmorgen jetzt gerade hier auf, deswegen die Gerüchte sagen im Moment, im Laufe des Tages soll sich bestätigen, dass er nach Nantes wechselt, nach Frankreich. Aber das hat euch Fans natürlich auch sehr beschäftigt, zu welchem Preis. Was hört man da im Moment?
Ja, nach meinen Informationen ist der Deal praktisch durch, was noch ausstand zuletzt. Ich habe auch immer noch nicht das Ergebnis. Stand jetzt war der Medizincheck. Ansonsten ist das Ding durch. Ibrahima Sissoko, ich habe es gestern Morgen schon geschrieben und heute Morgen kommentiert. Könnt ihr gerne nachlesen bei watz.de VfL. Wird zum FC Nantes wechseln auf eigenen drängenden Wunsch. Die Ablösesumme soll so mit allen Bonuszahlungen, die man so aushandeln kann, bei rund 2 Millionen Euro liegen. Nagelt mich nicht fest auf 100, 200.000 plus minus, aber so in diesem Bereich.
Aber selbst mit 200.000 plus, also sagen wir 2,2 zum Beispiel, selbst das wäre ja ein Minusgeschäft.
Naja, was heißt Minusgeschäft? Also A, ist er damals ablösefrei gekommen. Also
Gewinn.
Genau, du hast es, glaube ich, sogar so geschrieben. Es ist vielleicht wahrscheinlich sogar der beste Transfer, den Marc Lettau getätigt hatte, der damalige Sportdirektor. Also von daher.
Ohne Ausstiegsklausel.
Genau, ohne Ausstiegsklausel. Und man darf ja nicht vergessen, im Sommer galt er schon als Abgangskandidat. Er wollte im Sommer schon weg, hatte da seinen Wechselwunsch hinterlegt. Es gab kein Angebot. Klar, dann hat er sich auch in der heißen Phase des Transfermarkts blöderweise beim Pokalspiel beim BFC Dynamo verletzt, ist dann auch ewig raus gewesen. Und wir wissen alle, Transfermarkt.de, worauf sich ja die meisten Leute dann beziehen, taxieren einen bestimmten Wert für einen Spieler. Das hängt dann vom Alter ab, das hängt davon ab, wie viel er gespielt hat, etc. Aber der reale Transfermarkt ist ja Angebot und Nachfrage. Und wenn es für Ibrahima Sissoko eben nicht die Angebote bekommen oder der VfL die Angebote nicht bekommt für Ibrahima Sissoko, dass man einen Spieler für 3, 4, 5, 6 Millionen verkaufen kann, ja, dann muss man eben das nehmen, was man kriegen kann. Zumal der Spieler relativ deutlich gesagt hat, er will nicht mehr für den VfL Bochum spielen, was ein Verhalten ist, darüber brauchen wir uns nicht unterhalten, das geht einfach nicht. Auf gut Deutsch gesagt, es ist ein Arschlochverhalten, was immer mehr Spieler in irgendeiner Art und Weise durchziehen, was für mich eine Katastrophe ist, weil die haben gültige Verträge, die gilt es zu erfüllen. Und er hat nicht nur einen Vertrag bis diesen Sommer, sondern sogar noch bis 27. Und wenn man dann 1,5 Jahre vor Ablauf seines Vertrags sagt, ja, ich will aber nicht mehr für den Verein spielen, sondern ich will wieder nach Hause, nach Frankreich, weil man da auch zugegebenermaßen deutlich mehr verdient als das, was er in Bochum verdienen würde.
Und höherklassig spielt.
Ja, aber also
mindestens
es ist ja,
doppelt so viel, das ist
safe. Ja, aber das ist in, das darf in ja kein ausschlaggebendes Argument dafür sein, dass man einen Vertrag nicht erfüllen will. Von daher muss man, das muss man auch so ein bisschen mit einordnen. Und dann hat der VfL, wenn es rund 2 Millionen werden, dann muss man es machen. So, so blöd es halt ist, muss man es machen.
Es gab auch durchaus schon kritische Stimmen, die mir zu Ohren getragen sind, aus der Mannschaft, dass sie einen unwilligen Sissoko nicht unbedingt mehr in ihrer Gemeinschaft haben wollen. Denn der VfL Bochum wird dringendst auf Zusammenhalt angewiesen sein im Kampf gegen den Abstieg, sonst kann es noch schief gehen. Die Mannschaft wächst auch zusammen, das hat man auch im Trainingslager gesehen. Stimmung war gut, untereinander, Verhalten, alles wunderbar. Natürlich gibt's immer ein paar, die außen vor sind, wie Kerissia, die jetzt nicht diesen mannschaftlichen Geschlossenheit vielleicht folgen. Aber im Großen und Ganzen der Kern, das ist wirklich eine Einheit geworden mit ein paar Anführern, wie Hofmann, wie Dirk Horn. Und da hörte man, ein Sissoko, der keinen Bock mehr auf Bochum hat, braucht man genau deshalb nicht. Das sorgt für Unruhe, das sorgt für Theater. Insofern war der Druck auf den Club, da jetzt noch eine möglichst hohe Ablöse auszuhandeln, gar nicht mal so gering. Und ich finde, dann kommt man mit rund 2 Millionen Euro ganz gut weg. Das ist ein Gewinn. Wie gesagt, er kam ablösefrei. Er kam nicht für den damaligen geschätzten Marktwert von 6 Millionen, sondern für 0,0.
Sissoko, ein bisschen Handgeld.
Das, wo wir jetzt so ein bisschen ihn sehr kritisiert haben, sportlich trotzdem definitiv ein Verlust. Ja, ein gesunder, williger Sissoko wäre absolut Stamm, habe ich immer gesagt, bleibe ich auch bei, Leistungsträger. Und er sieht sich aber in der ersten französischen Liga oder beziehungsweise grundsätzlich in einer ersten Liga. Jetzt gab es dieses eine Angebot vom FC Nantes, das er dann natürlich mit 28 Jahren unbedingt nutzen will, das kann man verstehen. Wie das drumherum war, nicht unbedingt, Stefan hat es gesagt, aber dass er grundsätzlich dann diese Chance nutzen will, wieder höherklassig zu spielen und deutlich mehr zu verdienen mit 28 Jahren und er kann erste Liga spielen, kann man nachvollziehen. Und so aus meiner Sicht jetzt, wie es gelaufen ist, jetzt warten wir noch auf den Vollzug, Win-Win-Situation für alle.
Sportlich blutet euch auf jeden Fall das ein oder andere Fanherz. Das ließ sich so letztes unter der letzten Folge rauslesen. Schreibt uns gerne mal in die Kommentare, wenn es jetzt wirklich abgeschlossen ist, der Deal, wie ihr den Sissoko-Wechsel seht. Die Gerüchteküche brodelt weiterhin. Felix Pastlak soll auch vor einem Abgang stehen. Und zwar nach Schottland, nach Edinburgh. Borough.
Ja, als Journalist wird man natürlich hellhörig oder ne, denkt sich seinen Teil, wenn ein Felix Pastlak, der unter Uwe Rösler zwar nicht Startelfstamm ist, aber absoluter Kaderstammspieler, wurde immer eingewechselt, lässt sich auch nichts zu Schulden kommen, hat ein gutes Standing im Team, im Club, ist wirklich nach wie vor im Training, auch in Belek, einer derjenigen, die die Klappe aufreißen, die unheimlich ehrgeizig sind, die jedes Trainingsspiel auch gewinnen wollen. Und wenn der dann keine Minute spielt, wohl aber ein Grimaldi, ein Jahn, 22 haben gespielt, mehr geht nicht und Pastlak nicht, dann fragt man sich natürlich, woran liegt's? Fragt nach, krank, nein, verletzt, nein. Ja, ähnlich wie bei Colin Kleine-Bekel, dann muss man denken, steht da ein Wechsel im Raum. Man recherchiert ein bisschen nach und hab dann herausgefunden, Hibernian Edinburgh ist stark interessiert und auch da gehe ich, der Deal ist noch nicht durch, da gibt's noch Details zu verhandeln, aber ich gehe davon aus, dass im Laufe der Woche da alles klar geht, auch da natürlich, wenn die letzten Details geklärt sind und wenn Felix Pastlak den Medizincheck besteht, aber da mache ich mir bei ihm eigentlich keine Sorgen.
Und auch da ist es ein nachvollziehbarer Wechsel aus seiner Sicht, aus Clubsicht. Der spielt eben auf der rechten Verteidigerposition aktuell keine Rolle mehr. Zumindest nicht mehr die große Rolle. Er ist immer ein Spieler gewesen, der eingewechselt wurde, der dann auch mal Linksverteidiger gespielt hat, der mal auf einer Mittelfeldposition gespielt hat, auf dem Flügel. Der ist flexibel, keine Frage. Aber Felix Pastlak hat dann schon auch für sich mit dem, ich glaube 30 ist er.
27.
Noch gar nicht so alt. Stimmt.
Er schon ist so lange im Geschäft, aber er ist immer noch 27.
Er ist noch, stimmt, voll im Saft. Verwechselt. also von daher, der will ja auch nicht jetzt auf der Bank schmoren. Und dann ist das aus seiner Sicht, nach Schottland zu gehen, Fußball zu spielen, ist, glaube ich, ganz, ganz nett. Die Stadt ist herausragend, selber schon da gewesen. Du hast ganz nette Duelle gegen Celtic, gegen die Rangers. Du hast ein Derby gegen Hearts of Midlothian dabei. Also da kann man ganz gut Fußball spielen. Das ist, man kann da gut leben. Und aus Vereinssicht ist es nachvollziehbar. Du hast aktuell da mit Leandro Morgalla einen absoluten Stammspieler. Du hast mit Kaspar Kosiewski ein Top-Talent in den eigenen Reihen, der auf dieser Position immer mehr Spielzeiten auch bekommen soll als Rechtsverteidiger. Also von daher, wenn es die Möglichkeit gibt, der Vertrag von Felix Passler läuft sowieso im Sommer aus, dann kannst du jetzt noch ein paar Euro mitnehmen und alle Seiten sind dann glücklich. Und wenn es dann so kommt, ist, glaube ich, auch jeder so zufrieden, wie es dann abläuft.
Ja, falls dazu kommen sollte, alles Gute auf jeden Fall.
Insgesamt sind die Außenverteidigerpositionen ja jetzt wieder gut besetzt. Das vielleicht noch abschließend, Mikkel. Ja. Ragneberg hat auch einen guten Eindruck gemacht im Trainingslager mit seiner Dynamik, körperlich absolut topfit, ist bereit, aber Maxi Wittek legt offenbar auch nochmal eine Schippe drauf. Ich fand ihn ja schon in der Liga in den letzten Wochen ganz gut, ist absolut Führungsspieler und hat aus meiner Sicht zu Recht da aktuell noch die Nase vorn. Trotzdem wird eine Frage der Zeit sein, wann Ragneberg seine Chance kriegt als Linksverteidiger, denn Wittek steht wie einige andere Bochumer auch bei 4 gelben Karten. Insofern mal sehen.
Ja.
Und Kevin Vogt hat sein Comeback gegeben nach langer Verletzungspause, kämpft sich ran, ist noch nicht bei 100%, hat er im Interview mit mir gesagt, dass er sehr offen und ehrlich geführt hat, könnt ihr gerne nachlesen. Wird sicherlich erst einmal Backup sein und dann wird sich zeigen, wie er sich die nächsten Wochen entwickelt, auch körperlich. Und dann bin ich gespannt, ob er es schafft, wieder in die Startelf zu rutschen.
Ja, das wird wirklich spannend. Aber Konkurrenz belebt ja das Geschäft. Ein ganz absurdes Gerücht, was direkt für Herzflattern, glaube ich, bei einigen Fans gesorgt hat, aber dann auch genauso schnell wieder kein Thema mehr war, ist, dass Rösler wechseln sollte nach Aberdeen. Drauf angesprochen, sagt er, nein, ich bleib beim VfL, seid ihr bescheuert? Solange der VfL mich will, das mit dem bescheuert hat er nicht gesagt. Aber er hat gesagt, solange der VfL ihn will, bleibt er auch in Bochum. So, ja. Ist ja mal ein klares Bekenntnis.
Fertig, ne? Aus. Er soll auf der Liste des FC Aberdeen gestanden haben, aber 0,0, Thema erledigt.
Gut, also alle beruhigt in die Rückrunde starten. Apropos Rückrunde, lass uns mal auf Darmstadt gucken. Es ist dann wieder Ligabetrieb am Sonntag, schönste Zweitliga-Zeit. Das Hinspiel gegen Darmstadt habe ich nicht so schön in Erinnerung.
Desaster.
Das war super, ja. Klasse Auftakt in die Saison.
Ja.
Kann nur besser werden.
So gesehen, ja.
War ein anderer Trainer, war ein anderes Spielsystem, standen andere Leute auf dem Platz. Also das kannst du, glaube ich, 0,0 miteinander vergleichen. Ich bin da relativ guter Hoffnung, auch wenn ich jetzt dann ehrlich gesagt ja aus in Belek nicht selber gesehen habe, sondern auch nur das gelesen hat, was der Kollege Ritter geschrieben hat oder mir
gequatscht.
Oder mir im persönlichen Gespräch erzählt hat. Aber rund um den Trainingsauftakt hatte ich ja auch schon mit Uwe Rösler noch gesprochen und die Mannschaft ist einfach zusammengewachsen. Da entsteht irgendwie was. Ne? Also wir haben es ja auch alle gegen Ende der Hinrunde gesehen, wie die Mannschaft sich auch spielerisch weiterentwickelt. Natürlich waren sie dann in den letzten Spielen auch platt, aber ja, jetzt kommen eben die Wochen, in denen man selber nochmal, ja, vielleicht, wenn man diese Spiele gewinnt, anklopfen kann. Ne? Also es ist ja immer noch nicht gänzlich erledigt, weil du spielst jetzt gegen Darmstadt, du spielst gegen Elversberg, du spielst in den ersten Wochen gegen die direkte oder gegen die Konkurrenz, die aufsteigen will. Und wenn der VfL Bochum eben in diesen Spielen besteht, ist es relativ sicher dann aus meiner Sicht, dass der Klassenerhalt dann auch früh eingetütet wird. Das ist das 1A-Ziel aktuell. Und wenn man dann sich irgendwo im Mittelfeld zwischen Platz 7 und 11 etablieren kann, dann ist das, glaube ich, ein guter Start ins Jahr 2026. Und wenn man dann jetzt gegen Darmstadt den Anfang machen würde, zumindest mal mit einem Punkt, weil so schlecht ist die Mannschaft nicht drauf unter Kohfeldt, haben eine super Truppe. Der VfL Bochum musste es ja am ersten Spieltag erleben. Von daher gewarnt sind sie, aber ja, lassen wir es auf uns zukommen.
Ja, entscheidend wird sein, dass der VfL wieder frisch ist, gerade die jungen Spieler. auch im Testspiel müde Beine gehabt und Jäger, Wädchen, da gab es Fehlpässe, die sieht man sonst in 5 Spielen zusammen, ja, in einer Halbzeit. Aber wie gesagt, Uwe Rösler ist optimistisch, dass sie dann gegen Darmstadt wieder voll auf der Platte sind. Lenz eingewechselt, war sofort da, wie gesagt. Pannewich ging auf dem Zahnfleisch, wird aber dringend benötigt dann gegen Darmstadt nach dem Sissoko-Abgang. Ja, die Frische wird entscheidend sein. Darmstadt gut drauf, kann man sagen. 4 Siege, 3 Remis zum Abschluss in den letzten 7 Zweitligaspielen. Haben sich laut Kohfeldt auch sehr, sehr gut vorbereitet in unter Spaniens Sonne bei Valencia.
Aber ist ja klar, dass Kohfeldt das sagt.
Ja, ist klar. Ne? Gab wohl ein paar Krankheitsfälle da, aber keine schwerwiegenden Ausfälle. Top Sturm, Top Offensive mit Hornby und Liedberg. Ja. 11 Tore schon der Liedberg allein. Wir erinnern uns mit Schrecken ans Hinspiel.
Und an diesen dämlichen die Darmstadt-Torjubelsong.
Aber Bochum wird einigermaßen eingespielt sein. Rösler hat gesagt, er hat seine Startelf im Kopf, bis auf 1-2 Positionen. Weiß nicht. Soll ich sie mal spekulieren? Oder?
Ja, gerne. Lass uns mal drüber nachdenken, ob überhaupt schon ein Neuer dabei ist, wie es aussieht.
Vielleicht Marshall.
Machen wir weiter wie bisher.
Vielleicht Marshall, das ist noch so ein Fragezeichen. Ansonsten sage ich, Horn brauchen wir nicht drüber reden. Viererkette unverändert aus meiner Sicht. Mit Strumpf, Losli innen, Wittek, Mogala außen. Doppelsechs werden Pannewich, Lenz spielen. Und Jeka, Zehner, Hofmann vorne. Flügel aus meiner Sicht, Miyoshi und Wädchen. Da wäre da so Hofmann, Miyoshi, Wädchen. Das wäre so das Fragezeichen. Vielleicht beginnt auch Marshall als Option. Für einen, der dann wohl eher für Wädchen auf der linken Seite mit seinem starken linken Fuß oder als Doppelspitze. Und auch Farid Alfa-Ruprecht ist noch da, hat auch ordentlichen Eindruck gemacht, ist wieder frischer unterwegs, hat dieses Tempo. Ne? Und ja, da bin ich gespannt, wem Rösler dann letztlich in der Startelf vertraut. Kwarteng hat er getestet als Startelfspieler gegen Aachen. Hat es leider nicht so auf die Platte gekriegt, gilt auch für Erhan Masovic, gut trainiert, aber im Spiel nicht überzeugt. Werden beide sicherlich auf der Bank sein. Stichwort Bank, darauf wird es ankommen, genau wie gegen Aachen. Die reinkommen, müssen performen. Da hat sich Rösler auch schon klar festgelegt, sonst kommen wir nicht durch.
Mhm. Ja, aber das zeigt ja, das, was du jetzt aufgezählt hast, dass dieser Kader Optionen bietet. Ne? Also
genau.
Gerade jetzt mit
mehr jetzt.
Genau, gerade mit den Verpflichtungen, Nachverpflichtungen von Marshall und von Ragneberg, die ja sowohl auf beide auf der linken Seite irgendwie für Belebung sorgen werden, sorgen können. Marshall eben in der Offensive eine Option bietet, die es ja ehrlich gesagt so gar nicht gegeben hat. Gab's weil nicht. Michael Obafemi ist ein Komplettausfall, ist ja auch überhaupt nicht mitgeflogen nach Belek, weil er verletzt war. Ibrahim Sissoko spielt keine Rolle, Matis Clarissia spielt keine Rolle. Also das war ja begrenzt, was man da in der Hinrunde zur Verfügung hatte. Und allein dadurch, dass du jetzt so einen Marshall dabei hast, hört sich das schon mal deutlich, deutlich besser an. Und auch du kannst den Abgang von Ibrahim Sissoko im Mittelfeld auch erstmal auffangen, wenn alle fit sind. Ne? Also wenn man jetzt natürlich sich in den ersten Januarwochen, wenn es noch kalt ist, wenn es ekelhaft ist, irgendwie so zwei, drei Muskelverletzungen einholt bei dem einen oder anderen Spieler. Dann wird es vielleicht nochmal ein bisschen schwieriger in dieser Saison, aber sofern alle fit bleiben, hast du einen Kader zusammen, der den Klassenerhalt sicher relativ schnell schaffen wird unter Uwe Rösler. Und dann wird man eben sehen, wo es hingeht.
Jetzt beschrei hier keine Verletzung.
Ja, im
Januarwetter. Lass uns das noch ganz kurz mal in Zahlen ausdrücken.
Tippspiel.
Haben wir schon länger nicht mehr gedrückt, den Knopf, weil es auch einfach noch keine Spiele gab in letzter Zeit. Aber jetzt können wir wieder tippen. Wer legt los?
Ja, ich wünsche dem VfL einen Sieg, aber ich halte Darmstadt wirklich für sehr, sehr stark und tippe mal erstmal auf einen Unentschieden. Ich würde auch gerne den ganzen Januar-Block sehen, ja, mit den Spielen gegen Darmstadt in Elversberg und dann gegen Schalke. Wenn ich mir malen könnte, Unentschieden gegen Darmstadt, Unentschieden in Elversberg und Sieg gegen Schalke, dann wäre das für mich ein sehr, sehr guter Januar.
Das stimmt.
9 Punkte. Nein, also ich glaube, dass der VfL sich defensiv wieder deutlich stabiler zeigt als in den letzten Wochen des Jahres 2025. und da zu Hause ein 1-0 über die Bühne kriegen wird.
Okay. Hast du eigentlich, du hast nur unentschieden gesagt, oder?
Ich hab 1-1.
Okay.
Entschuldigung.
Gut. Dann glaube ich auch, es wird ein sehr intensives Spiel, aber ein umkämpftes mit 3-2 für den VfL.
Boah, Spektakel.
Ja, wünsche ich mir ein bisschen auch nach der Pause. Okay, liebe VfL-Fans, dann Daumen drücken für Sonntag. Schön, dass ihr wieder dabei wart und bis nächste Woche. Macht's gut.
Ciao, ciao.
Ciao.
Inside VfL, der Stadtwerke Bochum Talk, ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung und Radio Bochum. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback per Sprachnachricht. Die Nummer findet ihr in der Beschreibung. Alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de und radiobochum.de.